Wenn ich euch die Frage stelle, Fleisch oder Fisch? Fleisch. Bei mir auch eher. Hotel oder Camping? Hotel. Bei mir noch lieber Ferienhaus. Bayer Leverkusen oder 1. FC Köln? Bei mir weder noch. Bei mir Bayern München. Also, wir sehen, Menschen sind unterschiedlich. Der eine erzählt von seinem Urlaub und denkt dabei, der dazuhört, für mich wäre das überhaupt nichts gewesen. Eine andere erzählt freudestrahlend von ihrem neuen Lieblingskleid und die andere, die zuhört, denkt, naja, ganz okay, aber diese Farben, nee, für mich wäre das nichts. Nach dem Gottesdienst denkt der eine, meine Güte, hat mir alles irgendwie nichts gebracht. Bin ich angesprochen worden, die Predigt, langweilig. Und ein anderer geht nach demselben Gottesdienst zum Prediger hin und bedankt sich für die Predigt, für das Thema und sagt, Mensch, heute Morgen hat Gott ganz direkt in meine Situation hineingesprochen. Wir sehen, Menschen sind unterschiedlich. Und auch bei unserem Umgang mit der Bibel, mit Bibeltexten, ist es so, dass unterschiedliche Reaktionen bei uns auftreten können. Und das führt dazu, dass Menschen, ich und du, unterschiedliche Lieblingsbibeltexte haben. Texte, die man vielleicht immer wieder liest, die einem was gebracht haben oder vielleicht sogar theologische Themen, die einen mehr einladen, sich damit zu beschäftigen als bei anderen. Ich habe letztens in einem Andachtsbuch gelesen, da schrieb einer von dem sogenannten Aha-Effekt. Und das ist auch das Thema der Predigt heute, der Aha-Effekt. Und er griff die Bibelstelle auf aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Diese Verse hier, die Paulus an Timotheus schreibt, betonen etwas ganz, ganz Wichtiges im Umgang mit der Bibel. Gott kann durch jeden Bibeltext in mein und in dein Herz hineinsprechen und hineinwirken. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Voraussetzung für uns, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen oder auch wenn wir im Gottesdienst sitzen und auf eine Predigt hören. Wir dürfen hoffen und erwarten, dass Gott zu uns sprechen möchte. Egal, ob es um einen Psalm geht, ob es um Berichte aus den Evangelien geht, die Geschichtsbücher im Alten Testament, Prophetie, Briefe des Paulus oder vielleicht sogar die Geschlechtsregister, die wir in der Bibel finden. Alles das, was ich aufgezählt habe, steht nicht durch Zufall in der Bibel. Und Gott kann das alles benutzen. Kannst du dich an Momente erinnern, wo dir beim Bibellesen mal ein Licht aufgegangen ist? Wo du einen sogenannten Aha-Moment hattest? Wo dir plötzlich eine tiefere Bedeutung eines Bibeltextes klar wurde, der dir vielleicht bisher nicht viel gebracht hat oder dich mit vielen Fragezeichen in deinem Kopf zurückgelassen hat? Von so einem Aha-Moment bei mir möchte ich heute Morgen in dieser Predigt erzählen. Aber zuerst wollen wir mal auf das Wirken Jesu schauen, auf einen oder zwei Aspekte seines Wirkens. Jesus begann ja im Alter von 30 Jahren mit seinem öffentlichen Dienst. Er zog mit seinen 12 Jüngern durch das Land und predigte das Evangelium, was ja heißt die gute Nachricht. Jesus hatte einen ganz besonderen Umgang mit den Menschen, der durch Liebe und Interesse gekennzeichnet war. Aber das, was er sagte, war klar und die Reaktion der Menschen war, dass sie ja aufmerksam wurden auf Jesus. Und es wurde auch schnell klar, dass es Menschen gab und davon nicht wenige, die Jesus ja folgen wollten, die ihn aufsuchten, wenn er in einem Ort war, wenn er unterwegs war, wollten diese Menschenmassen ihn hören. Wir können dabei an die Bergpredigt denken, wie die Menschen sich um ihn scharren und wie Jesus diese bekannte Predigt hält. Und es gibt ja noch genug andere Beispiele dazu, die Speisungen, die Wunder, die er da getan hat. In Matthäus 7, Vers 28 und 29 steht, als Jesus diese Rede beendet hatte, waren die Volksscharen über seine Lehre ganz betroffen, denn er lehrte sie mit einer, der göttliche Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Das ist die Reaktion am Ende der Bergpredigt. Das ist das, was Menschen wahrnehmen, was Menschen auch in ihren Bann zieht, wenn sie Jesus predigen hören. Ein Theologe hat mal dazu gesagt, das Bewusstsein seiner göttlichen Autorität, also der Autorität von Jesus, als Gesetzgeber, Ausleger und Richter bestimmte seine Predigt so sehr, dass die Lehre der Pharisäer in diesem Licht nur als Geschwätz erscheinen musste. Also Jesus war jemand, der auffiel. Jesus war jemand, der die Menschen in seinen Bann zog, der ihnen Antworten lieferte, aber der auch tiefgehende Fragen stellte. Das ist die eine Reaktion auf das Reden und Wirken von Jesus. Interesse, sich damit auseinandersetzen, der Weg in die Nachfolge. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille, es gibt die Ablehnung. Die Ablehnung von dem, was Jesus tat, was Jesus predigte. So sehr, wie er Nachfolger hatte, Menschen, die sich von ihm begeistern ließen, gab es auch eine große Anzahl von Menschen, die ihm ablehnend gegenüberstanden. Aber das war oft kein gleichgültiges Ablehnen. Das wird deutlich bei dem, was uns Lukas in seinem 4. Kapitel beschreibt. Worum geht es da? Es geht darum, dass Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth am Sabbat in die Synagoge geht, sich eine Schriftrolle des Propheten Jesaja reichen lässt und beginnt daraus vorzulesen. Der eine oder andere unter euch kennt die Geschichte bestimmt. Das war jetzt nichts Besonderes, dass im Synagogengottesdienst jemand aufstand und begann vorzulesen und auszulegen. Die Stelle, die Jesus davor las, war eine Stelle über den Dienst des Messias, eine prophetische Stelle über das, was der Messias, wenn er auf der Erde auftritt, alles tun wird. Lukas 4, 18 bis 21. Der Geist des Herrn ist auf mir, las Jesus, weil er mich gesandt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und er, Jesus, rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Man kann vielleicht dazu sagen, die Bombe war geplatzt. Wir sind noch sehr am Anfang vom öffentlichen Auftreten von Jesus. Und dann kommt es zu dieser Begebenheit. Den Menschen, die Jesus dazugehört haben, wir müssen uns vorstellen, das waren alles Menschen, die Jesus von klein auf gekannt haben. Es war in seinem Heimatort. Es waren Menschen in seinem Alter oder Ältere, die ihn noch als Kind gekannt haben, die wussten, dass er Zimmermann ist. Und die müssen sich jetzt mit diesem Anspruch von Jesus auseinandersetzen. Seht her, ich bin der Messias. Diese Stelle, die ich gerade vorgelesen hat, aus dem Propheten Jesaja, die bezieht sich auf mich. War auch irgendwie eine Art Aha-Moment in dieser Synagoge in Kapernaum. Und im weiteren Verlauf des Textes erklärt Jesus am Beispiel des Syrers Naaman, einem Heiden, dass Gott auch Menschen aus anderen Völkern Gnade erweisen würde. Und das war für seine Zuhörer einfach zu viel. Der Anspruch von Jesus, der Messias, also Gottes Sohn zu sein, und die Aussage darüber, dass Gott nicht nur den Juden gnädig ist, sondern auch den Heiden, das war zu viel für diese Zuhörerschaft. Und wie war die Reaktion? Lukas schreibt weiter in Lukas 4, 28 bis 30. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Die Evangelien, gerade das Johannesevangelium, berichtet uns öfter davon, im Laufe des Dienstes von Jesus, dass die Menschen ihn ergreifen wollen, um ihn zu töten. Man will ihn steinigen oder wie hier einfach einen Berg hinunterstürzen. Es entwickelte sich von einer gewissen Volksgruppe, meistens von den Pharisäern und Schriftgelehrten her, ein regelrechter Hass auf Jesus. Auf das, was er lehrte, was er sagte, wie er auftrat, wie er mit Menschen umgang, wie er mit Sündern umgang, da kamen die nicht klar mit. In Matthäus 12, Vers 14 steht, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten einen Beschluss gegen ihn, um ihn umzubringen. Die zwei Reaktionen auf den Dienst von Jesus. Die Menschen, die sich begeistern lassen, die Menschen, die nachdenklich werden, die Menschen, die in seine Nachfolge hinein, ja, sich rufen lassen, und die Menschen, die ihn hassen, die ihn umbringen wollen, die ihn loswerden wollen. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Man konnte Jesus noch nicht loswerden. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus bereitet seine Jünger, seine Gemeinde darauf vor, dass sie es, ja, Zeit ihres Lebens mit Ablehnung auch zu tun haben werden. Aber nicht nur mit Ablehnung und mit Gleichgültigkeit, sondern mit Hass. Ich habe einen Spruch gelesen vor ein paar Tagen, der gut zu dieser Thematik passt. Wahrheit klingt wie Hass in den Ohren derer, die die Wahrheit hassen. Und deshalb gibt es diese krassen Reaktionen auf Jesus oder die Christenverfolgung weltweit seit über 2000 Jahren. Es ist ein einfaches Prinzip. Der Inhalt der Bibel, die Botschaft Jesu, wird immer auch Ablehnung und Hass bei Menschen hervorrufen. Die Geschichte bezeugt das. Menschen bezeugen es. Der Dienst von Open Doors, dem Missionswerk, bezeugt es. Auf der einen Seite die, die sich von Jesus rufen lassen, auf der anderen Seite die, die diese Menschen, die in die Nachfolge Jesu hineingehen, sich retten lassen, bekämpfen und sogar teilweise töten. Das ist eine ganz einfache Bestandsaufnahme, die Jesus hier macht und mit wenigen Worten seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und für mich ist das Ganze auch, ja, der einzigste Schlüssel, den ich habe, und die einzigste Erklärung, warum Menschen, die als Christen leben, unter Verfolgung stehen und gehasst werden. Das ist der einzigste Erklärungsansatz, der für mich überhaupt Sinn macht, dieses einfache Prinzip, dass die Botschaft der Bibel, das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, bei Menschen diese Reaktion hervorrufen kann, weil es die Wahrheit ist. Und Petrus schreibt sogar später an die verfolgte Gemeinde, sondern freut euch, dass ihr mit Christo leidet. Puh. Wir kennen das eigentlich nicht. Ich kenne das nicht. Man kennt vielleicht einen witzigen Spruch von einem über das, was man glaubt. Aber Hass, der einem entgegenschlägt. Es ging vor ein, zwei Jahren mal durch die deutsche Presse durch. In Berlin diese Restaurant- oder Imbissbesitzerin, ich glaube eine Koreanerin, die an ihren Wänden in ihrem Restaurant Bibelverse hat drucken lassen und die dann doch ziemlich schnell verklagt worden ist. Deswegen. Ob sie sich da auch drüber gefreut hat? Vielleicht sogar ja. Denn das ist ja auch eine Form der Ablehnung, der Verfolgung, wenn man aufgrund dessen, dass man Bibelverse an sein Eigentum befestigt, damit rechnen muss, dass da jemand damit gar nicht klarkommt und gerichtliche Schritte eingeht. Ja, das Leben und Wirken Jesu. Wir kommen von Ostern. Wir wissen, dass Jesus schlussendlich doch sterben musste. Und darauf möchte ich jetzt im zweiten Teil der Predigt noch ein Stück weit eingehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus einem sehr, sehr alten Buch. Das ist der Codex Egberti. Es wurde zwischen 980 und 993 für den Trierer Erzbischof Egbert hergestellt. Man geht davon aus, dass es im Kloster Reichenau erstellt worden ist. Dieses Buch enthält viele dieser Bilder, die das Leben Jesu darstellen. Und es ist das älteste erhaltene neutestamentarische Buch, in dem ein Bildzyklus über das Leben Jesu zu finden ist. Dieses Bild, was ihr seht, hat als Thema die Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane. Da möchte ich uns vorlesen aus Johannes 18, die Verse 1 bis 8. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort. Denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hin und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Er antwortete ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er wiederum: Wen sucht er? Ihr. Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Johannes berichtet über die Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane in der Karwoche. Und das Ganze, was wir hier lesen, wirkt auf mich ein Stück weit wie so ein nüchterner Polizeibericht. Das Bild versucht das ein Stück weit darzustellen, was da passiert ist. Man kann erkennen, dass die Knechte, Soldaten oder Diener vielleicht auch sowas wie Fackeln in den Händen halten. Alles wird also bildlich aufgegriffen. Uns sollte klar sein, dass dieser Trupp, der sich aufgemacht hat, um Jesus gefangen zu nehmen, aus mehreren hundert Leuten wohl bestanden hat. Das war jetzt nicht nur eine kleine Abordnung von Tempelwache. Man geht auch davon aus, dass eventuell sogar die Römer selber dran beteiligt gewesen sind. Und das muss ja schon eine ziemlich eindrückliche Szene gewesen sein, wenn man sich versucht, das vorzustellen. Der ungefährliche Jesus, der nie Gewalt angewendet hat, außer bei der Reinigung des Tempels, aber er ist nicht wirklich handgreiflich gegen Menschen geworden, mit seinen Jüngern in einer Vollmondnacht im Garten Gethsemane und hunderte von Lampen und Fackeln und Waffen, die im Licht blitzen. Menschen machen sich auf den Weg, um Jesus gefangen zu nehmen. Und dabei mittendrin als einer der ersten Judas, einer der Jünger von Jesus. Dieser Text ist für mich eigentlich nie was Besonderes gewesen, der mir besonders aufgefallen wäre. Es ist ein Text aus dem Geschehen rund um Ostern und andere Ostertexte sind eigentlich mehr im Fokus als dieser, zumindest bei mir. Und auch unter der Frage, ob dieser Text bei mir mal was im Glauben bewirkt hat, so wirklich, kann ich sagen, lange, lange Zeit nicht. Es ist für mich ein Text, der was Geschichtliches berichtet, einfach die Begebenheit, wie Jesus festgenommen wurde. Wir kennen so Schlagworte Judas und der Kuss. Jesus war doch bekannt im Volk. Warum musste Judas den noch erst kenntlich machen? Warum so viele Soldaten, so viele Menschen, wo Jesus doch so friedfertig war? Wir dürfen nicht vergessen, es waren viele, viele Menschen in Jerusalem wegen des Passafestes und die Römer könnten wirklich Angst vor einem Aufstand gehabt haben. Und vielleicht waren deshalb sogar bewaffnete Soldaten mit dabei. Und warum berichtet uns der Text davon, dass diese bewaffnete Männerschar plötzlich alle auf dem Boden liegen? Das habe ich nie so richtig verstanden. Wo ist der Sinn, dass die umfallen? Die sind doch bis an die Zähne bewaffnet, aber irgendwas passiert da. Und dann hatte ich irgendwann, wo ich mich mit dem Text dann nochmal beschäftigt habe, meinen Aha-Moment. In Vers 6 heißt es, als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ja, wir wissen, dass Jesus es ist, der das sagt. Und auch Judas wusste, dass Jesus diese Worte spricht. Und vielleicht auch der ein oder andere von den bewaffneten Soldaten wusste, wer Jesus ist und hat ihn vielleicht auch so schon erkannt. Der Vers ist in unseren Bibelübersetzungen gar nicht deutlich genug in dem, was zum Ausdruck kommt. Und unsere Bibelübersetzung, egal welche wir jetzt nehmen, verschleiert die Bedeutung dieser Antwort, die Jesus hier gibt, leider ein wenig. Das kleine Wort es von Ich bin es führt an der Größe dieses Momentes vorbei. Wo also ist die tiefere Bedeutung dessen, was Jesus hier sagt? Es ist interessant, dass Johannes der einzige Evangelist ist, der diese Antwort in seinem Bericht aufgreift. Jesus antwortet auf die Frage dieser Soldaten mit einem kurzen Satz. Im Griechischen sind es nur zwei Worte. Ego, eimi, eimi. In der deutschen Übersetzung, wie wir eben gesehen haben, sind es drei Worte. Das ist merkwürdig, weil Jesus nicht gesagt hat, ich bin es, sondern er hat einfach nur geantwortet, ich bin. Vielleicht kommen euch die Ich-Bin-Worte von Jesus in den Sinn, die wir im Johannesevangelium finden. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin der gute Hirte. All diese Ich-Bin-Worte. Jedenfalls ist es so, dass in unseren Bibelübersetzungen das S hinzugefügt wurde, vielleicht wegen Lesbarkeit, aber es verschleiert etwas. Die Reaktion weist eigentlich darauf hin, dass Jesus nicht einfach nur gesagt haben kann, ich bin es. Die ganze Schar weicht zurück und fällt zu Boden. Was muss das für ein Anblick, für einen Moment gewesen sein? Mehrere hundert Männer, bewaffnet, Laternen in der Hand, fallen vor einem Menschen zu Boden. Einfach so. Aber warum? Vielleicht ist der eine oder andere unter euch, der bei diesem Ich bin ans Alte Testament denkt. Die gleichen Worte, die Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose spricht, benutzt Jesus hier. In 2. Mose 3, Vers 14 heißt es, Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Verstehen wir, was hier geschieht? Ich habe das damals verstanden, weil es halt auch in einem Buch so gut erklärt wurde. Jesus offenbart sich hier bei seiner Festnahme am Anfang seines Leidensweges noch einmal ganz öffentlich als der wahrhaftige Gott. Er ist Gott. Er hat zu seinen Jüngern gesagt im Johannesevangelium, ich und der Vater sind eins. Stellen wir uns das vor. Jesus, der Gott, der wahre Schöpfer aller Dinge, wird hier von seinen Geschöpfen festgenommen. Und das muss so machtvoll gewesen sein, dieser Moment, so eindrücklich, dass die Menschen gar nicht anders konnten, als vor ihm auf den Boden zu gehen. In der Bibel heißt es ja auch, dass sich einmal alle Knie vor Jesus beugen werden, in der Zukunft, von allen Menschen. Hier haben wir ein Stück weit einen Vorgeschmack darauf, dass das nicht nur irgendwelchen schönen Worte sind, sondern dass das der Realität entsprechen wird. Ein anderer Ausleger zu diesem Text schrieb folgende Sätze. Sie standen in der Gegenwart Jahwes, und seine Macht und Majestät war gegenwärtig, so dass diese Worte ausreichten, um sie alle zu Boden zu werfen. Es war ein schlagender Beweis dafür, dass weder der Verrat des Judas, noch der böse Hass der Juden, noch die Macht Roms unseren Herrn Jesus antasten konnten. Doch die Stunde war nun gekommen, wo Jesus bereit war, sich selbst hinzugeben. Also am Anfang seines Leidensweges zeigt Jesus nochmal unmissverständlich, dass er der wahre Gottessohn, der Messias ist. Und er sagt ja auch an einer anderen Stelle, er hätte Legionen von Engeln rufen können, die hätten ihn aus dieser Situation befreit. Jesus ist freiwillig diesen Weg ans Kreuz gegangen, ist freiwillig gestorben und auferstanden von den Toten. Der bekannte Kirchenvater Augustin sagt auch zu dieser Stelle, was wird er, also Jesus, tun, wenn er kommt, um zu richten, der solche Dinge tat, als man ihn zum Gericht abführte? Was wird er vom Thron her für Schläge zufügen, der solche Gewalt hat, als er daran war, zu sterben? In Psalm 27, Vers 2 gibt es einen Vers, der irgendwie prophetisch das Ganze, was da im Garten Gethsemane aufgreift und ankündigt. Da heißt es, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Wer weiß, vielleicht hat Jesus an diesen Psalm gedacht, als das geschah, nach seinem Bekenntnis, ich bin. Interessant ist auch, wie es weitergeht. In Vers 7 heißt es, nun fragt er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie sprachen Jesus, den Nazarener. Jesus antwortet, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Das ist Johannes 18, 7 bis 8. Es ist doch eine gefährliche Situation, in der die Jünger stecken. Hunderte von bewaffneten Soldaten. Wäre es da nicht auch logischer gewesen, dass auch die Jünger gefangen genommen werden? Normalerweise heutzutage, wenn man doch irgendeinen Gangsterboss oder wen auch immer festnimmt, dann werden doch zumindest am Anfang ja seine Verbindungsleute oder seine Gang mit festgenommen. Aber Jesus stellt sich hier schützend vor seine Jünger. Es eskaliert ja fast. Petrus zückt das Schwert und haut dem Diener Malchus das Ohr ab. Normalerweise würde ich denken, wenn sowas passiert, dann ziehen auch die Soldaten die Schwerter. Und dann geht's los. Ich habe mir ja auch immer die Frage gestellt, wieso hat Petrus überhaupt ein Schwert dabei gehabt? Ich habe bis jetzt noch keine Antwort für mich darauf gefunden, aber er war ein wehrhafter Mann. Aber es ist so, dass Jesus sich hier schützend für seine Jünger stellt. Und das ist eigentlich für mich auch ein göttliches Wunder, dass diese ganze Festnahmegeschichte nicht eskaliert ist. Weil Jesus alles in der Hand hatte. Jesus geht auf diesen Trupp von Männern ja, zu. Die müssen ihn nicht suchen. Er sucht sie auf. Er gibt sich zu erkennen. Er gibt sich zu erkennen als Gottes Sohn, als wahrer Gott. Und er schützt seine Jünger. All das steckt in diesem Text drin. Das heißt auch für uns, wir können uns auf den Schutz verlassen, den Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Jesus nimmt Anteil an unserem Leben. Jesus weiß um die Dinge, die uns Not machen, wo es uns schlecht geht. Und auch Jesus ist auch bei seiner verfolgten Gemeinde. Es ist für mich schwer vorstellbar, wenn jemand wegen dem Glauben im Gefängnis sitzt, dass er diese Gewissheit behält, dass Jesus dabei ist und ihn schützt. Weil ich würde vielleicht im ersten Moment denken, Schutz bedeutet doch eigentlich mehr, dass ich gar nicht in diese Situation hineinkomme. Aber Gott ist da anders. Er geht durch diese schweren Zeiten mit. Er bewahrt uns nicht vor allem Leid, aber er geht mit. Im Kleinen wie im Großen der Weltgeschichte wird nur das geschehen, was unser Herr zulassen wird und was seinem Plan entspricht. Zum Schluss möchte ich euch noch was zeigen. Die Gegensätze, das Besondere an Jesus, ist hier herausgearbeitet worden. Wo immer im Leben unseres Herrn eine Begebenheit nachdrücklicher als sonst auf seine Demut und auf seine Erniedrigung hinweist, da findet man daneben etwas, das auf die Majestät und seine Herrlichkeit hinweist. Das ist von McLaren. Jesus wurde als demütiges Baby geboren, doch von Engeln angekündigt. Jesus wurde in eine Krippe gelegt und durch einen Stern angekündigt. Jesus unterwarf sich der Taufe, als ob er ein Sünder wäre, und hörte dann die göttliche Stimme der Zustimmung. Jesus schlief, wenn er erschöpft war, erwachte aber, um den Sturm zu beruhigen. Jesus weinte an einem Grab und rief dann den Toten zum Leben. Jesus ließ sich verhaften, erklärte dann, ich bin, und warf alle Truppen um. Jesus starb am Kreuz, aber dort besiegte er Sünde, Tod und Satan. Wir sehen, finde ich ganz gut hier aufgeführt, nochmal in Schlagworten, in kurzen Sätzen, das, was den Dienst von Jesus ausgemacht hat. Dieses sich als Mensch zu erniedrigen und auf der anderen Seite die Göttlichkeit vereint in ihm, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich wünsche uns, dass wir Entdeckungen in der Bibel machen, an die wir uns auch Jahre später noch erinnern, wenn wir einen Bibeltext lesen. Ich wünsche uns, dass wir wirklich sehen und erkennen, dass Gott in der Lage ist, durch sein Wort wirklich in unser Leben hineinzuwirken und hineinzureden. Und dass wir Aha-Momente haben beim Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.